Hallo zu einer neuen Folge Finanzlos Exklusiv. 3.348 neue Startups gab es 2021 laut Startup Detektor in Deutschland. In dieser Podcast-Folge geben wir euch einen Überblick darüber, was ein Startup eigentlich ausmacht und was die verschiedenen Finanzierungsformen von Startups sind. Außerdem spreche ich mit einer jungen Gründerin, die aus erster Hand berichtet, wie die Finanzierung ihres Startups läuft. Und wir klären, wie ihr in Startups investieren könnt, was die Vor- und Nachteile davon sind. Viel Spaß beim Zuhören.
Bevor es weitergeht mit der Folge, noch ein kurzer Werbeeinspieler. Und zwar möchte ich euch den Partner der heutigen Folge vorstellen und das ist Wechselpilot. Pünktlich zum Start ins neue Jahr haben zahlreiche Versorger ihre Strom- und Gaspreise erhöht. Umso größer ist jetzt das Potenzial, mit Wechselpilot mehrere hundert Euro pro Jahr zu sparen. Wechselpilot optimiert jährlich euren Strom- und Gastarif und kümmert sich danach automatisch um euren Vertrag. Der Prozess ist dabei ganz simpel. Fülle einfach den Rechner auf wechselpilot.com/finanzfluss aus und anschließend findet Wechselpilot drei bessere Tarife für euch zur Auswahl. Nachdem ihr euch für einen Tarif entschieden habt, wechselt euch Wechselpilot dorthin und startet anschließend den Wechsel für euch jedes Jahr automatisch aufs Neue. Bei uns im Team haben wir ebenfalls bereits Wechselpilot genutzt, um unseren Stromanbieter zu wechseln. Wähle am besten jetzt den richtigen Tarif unter wechselpilot.com/finanzfluss und das Beste zum Schluss mit dem Code finanzfluss20, alles zusammengeschrieben, bekommt ihr nochmal 20 Euro Cashback pro Zähler. Der Code ist das ganze Jahr gültig. Den Link zu Wechselpilot findest du natürlich wie immer in den Shownotes.
Heute geht es also um Startups und da stellt sich natürlich direkt die Frage, ist Finanzfluss eigentlich ein Startup? Thomas, was sagst du als Gründer dazu?
Hallo Anna. Ja, Startup ist ja so ein, wie nennt man das, ein unkonkretes Konstrukt. Ja, also ich glaube, es gibt gewisse Dinge, wo man sich einigen kann, das sind keine Startups, das sind kleine mittelständische Unternehmen, beispielsweise eine Bäckerei. Und dann gibt es andere Konstrukte, wo man sich nicht ganz sicher ist, beispielsweise Finanzfluss. Ja, ich würde sagen, wir sind ein kleines mittelständiges Medienunternehmen. Aber wenn es mir passt, würde ich auch sagen, wir sind ein Startup, weil gewisse Kriterien von einem Startup matchen wir schon. Und das ist auch schon die Problematik. Es gibt unterschiedlichste Definitionionen. In einigen Fällen trifft das auf uns zu und in anderen Fällen trifft das nicht auf uns zu. Und manchmal ist es nützlich, sagen zu können, wir sind Startup, weil das ja deutlich besser klingt und du besser in so eine Ökonomie, hier in die Startup-Ökonomie in Berlin reinpasst und manchmal halt nicht. Also das ist immer, wie es gerade passt. Also ja.
Wäre interessant zu wissen, ob Finanzfluss in den Statistiken geführt wird für Startup-Gründungen.
Gute Frage, ja, das weiß ich nicht. Uns hat noch niemand gefragt, was wir sind.
Okay, also kommen wir zur Definition erstmal zum Wort selbst. To start up heißt gründen bzw. in Gang setzen auf Englisch. Und in der Regel bezeichnet man damit Unternehmen, die 10 Jahre alt oder jünger sind. Und das Besondere an Startups ist, du hast ja gerade schon gesagt, es ist keine Bäckerei oder kein ganz normales Gewerbe. Also auch zum Beispiel als Journalistin bin ich keine Startup-Gründerin, wenn ich Freiberuflerin bin. Das Startup ist eine Unternehmensgründung mit einer innovativen Geschäftsidee, also etwas, was es vorher idealerweise noch nicht gab, zumindest nicht in dieser Form, und mit einem hohen Wachstumspotenzial, also mit einer Skalierbarkeit. Den Begriff habt ihr bestimmt schon mal gehört.
Genau. Das heißt, wenn wir mit Leuten reden, würden wir das natürlich für uns beanspruchen und sagen, bei uns ist natürlich gigantisches Wachstumspotenzial, weil das natürlich immer besser klingt. Ja.
Startups wollen einen direkten Impact haben, normalerweise. Das heißt, sie wollen eine Branche übernehmen oder disrupten, um nochmal beim Startup-Sprech zu landen. Das heißt, sozusagen eine Branche für sich vereinnahmen. Dann habe ich noch eine Definition für euch rausgesucht. Erik Ries, Autor und Begründer der Lean-Startup-Methode, bezeichnet Startups als eine menschliche Institution, die ein neues Produkt oder eine neue Dienstleistung in einem Umfeld extremer Ungewissheit entwickelt. Genau. Das heißt, es gehört ein Risiko dazu.
Gerade im Startup-Umfeld ist Erik Ries ja so ein gigantisches Idol, weil er sehr viele Bücher zu diesem Thema geschrieben hat. Und das bekannteste ist ja The Lean Startup Method. Und da charakterisiert er, also das finde ich eigentlich eine gute Definition von Startup, weil das implizit auch bedeutet, dass es eine Firma ist, die auch ihr Geschäftsmodell noch viel ändern kann. Also Startups fangen ja meistens in eine Richtung an, machen irgendwas und stellen dann fest, in eine andere Richtung gibt es viel mehr Potenzial. Das nennt man dann so einen Pivot. Gute Definition für ein Startup. Auch Feld von hoher Ungewissheit, bleiben wir wieder bei unserer Bäckerei. Die Bäckerei wird nicht morgen sich dazu entscheiden, doch Metzger zu werden. Und die Bäckerei ist auch nicht in einem Umfeld extremer Ungewissheit, weil die Produkte sind ja bekannt. Man kann vorher den Markt ein bisschen prüfen und weiß, na gut, wie viele Menschen wohnen in dieser Gegend. Genau, also das nur mal so als kleine Abtrennung.
Noch zu guter Letzt, ein Faktor, der ein Startup zu einem Startup macht, ist, dass es noch nicht an der Börse gelistet ist oder noch nicht übernommen worden ist. Meistens stehen Startups am Anfang auch noch keine großen finanziellen Mittel zur Verfügung. Das heißt, sie müssen Kapital beschaffen, oft aus der eigenen Reihe, aber auch von Investoren. Dazu kommen wir später noch.
Diese Nicht-Börsenlistung, also Firmen, die mal als Startup gestartet sind, versuchen diese Startup-DNA so lange wie möglich mit sich zu schleifen, bis es nicht mehr geht. Bestes Beispiel Arno, der ja bei TransferWise gearbeitet hat. Die sind ja quasi ein klassisches Startup gefundet, in einem Feld von hoher Unsicherheit und so weiter. Und die sind ja jetzt auch an der Börse gelistet. Und Arno meinte, mittlerweile ist das ein Konzern. Aber wenn du die Gründer fragen würdest, würden die dir definitiv sagen, dass sie sich als Startup sehen, trotz Börsenlistung. Also da sieht man halt, wie dehnbar diese Definitionen sind.
Ja, ich hatte tatsächlich bei der Recherche auch gesehen, dass manche die Startup-Kultur mit in die Definition nehmen. Mhm. Lean Work, also dass man schnell arbeitet, dass man viele Ideen ausprobiert, dann wieder wegwirft. Mhm. Das erinnert mich übrigens an Finanzlos, was ich gut finde, weil wir sehr
viel wegwerfen.
Viel produzieren, nein, viel ausprobieren und so auch die beste Lösung finden. Und mich erinnert das auch an WeWork, weil wir ja neulich eine Folge dazu aufgenommen haben, die auch sehr diesen Spirit gelebt haben und mittlerweile auch gelistet sind.
Das stimmt. Echt, haben die es geschafft? Okay.
Nach vielen Jahren. Durch ein SPAC.
Ah, okay.
Noch zu zwei Begriffen, die ihr vielleicht schon mal gehört habt, und zwar, was ist ein Unicorn? Ein Unicorn ist ein Startup, das mit $1 Milliarde oder mehr durch Investoren bewertet ist. Und ein Zebra, das ist ein Startup, das mehr auf nachhaltiges als auf schnelles Wachstum setzt. Ein Zebra setzt auf Kooperation statt auf Disruption, also eher dafür, den Markt so sanft zu erobern. Ein Beispiel dafür ist die Tomorrow Bank.
Mit deren Funding bin ich überhaupt nicht einverstanden. Also da wurde einiges an Crowdfunding rausgebracht. Aber das ist nochmal ein anderes Thema, haben wir ja schon ein paar Artikel zu beschrieben. Genau, dann gibt es übrigens auch noch ein Dekakorn, das sind 10 Milliarden. Und ich glaube sogar noch ein 100 Milliarden, ein Ausdruck für 100 Milliarden. Das kenne ich aber gerade nicht mehr.
Okay. Genauso wie die Frage, was ein Startup ist, ist auch die Frage, was ist nicht mehr ein Startup, ein bisschen schwierig zu beantworten. Das kann man nicht eindeutig abgrenzen, aber als Richtwert, wie gesagt, diese 10 Jahre, in denen sich ein Unternehmen etabliert hat, wenn immer mehr Mitarbeitende sind, eine Entwicklung in der Unternehmenskultur vorhanden ist, also wenn es eher einen Konzerncharakter erhält, auch mit mehr
Struktur. Ein etabliertes Geschäft auch, ne?
Mhm, genau. Schauen wir jetzt mal in die Statistik. Wie viele Startups gibt es weltweit und in Deutschland?
2021 gab es laut der Firma Startup Detector, also Analyse von dieser Firma, 3.348 neue Startups, die gegründet wurden. Die Zahl der Startups wird auch von der KfW, also der Deutschen Kreditanstalt für Wiederaufbau, auf 47.000 geschätzt im Jahr 2020. Und 3 von 10, also rund 30% der Startups, werden bei uns in Deutschland in Berlin oder München gegründet, obwohl nur 6% der deutschen Bevölkerung in diesen beiden Städten leben. Das ist ziemlich markant. Das ist mir aber auch schon aufgefallen, dass es da diese beiden Hubs gibt. Es gibt so Team Berlin, es gibt Team München und dazwischen gibt es ziemlich wenige Startups.
Was ist der Unterschied?
Der Unterschied ist überwiegend eine kulturelle Sache, glaube ich. Also so wie ich das mitbekommen habe. Klar gibt es da Kooperationen und zum Beispiel so gigantische Startups wie, weiß gar nicht, ob man die noch als Startup bezeichnen kann, aber Scalable Capital, die in München gestartet sind, haben jetzt auch Entwicklerteams in Berlin. Also der Übergang ist da fließend, aber ich glaube, die Kultur ist ein bisschen anders, würde ich jetzt mal sagen. So wie zwischen den Städten auch an sich.
Eine interessante Statistik, die ich noch gefunden habe, ist, dass über 80% der Startups in Deutschland innerhalb der ersten 3 Jahre scheitern. Denn Startup, wie gesagt, das heißt erstmal starten und dann schauen, wohin es geht. Nicht alle schaffen es. Und das Investitionsvolumen in Startups erreichte 2021 einen Rekord, also während der Pandemie noch, mit 17,4 Milliarden Euro laut EY Startup Barometer.
80% Quote ist natürlich schon enorm und später, wenn wir darüber sprechen, wie man da rein investieren kann und ob das überhaupt sinnvoll ist, sollte man die Zahl auf jeden Fall im Hinterkopf behalten.
Ja, und was das Funding, also die Finanzierung von Startups in Deutschland angeht, fand ich auch interessant zu bemerken, dass 2021 41% der Investments für deutsche Startups aus den USA kamen, also ausländisches Kapital. Und bei Finanzierungsrunden, die sehr groß waren, also ab 100 Millionen Euro, waren es sogar 54%.
Schauen wir uns die Startups mal, die Startup-Verteilung weltweit an. Also zunächst mal die Verteilung der Unicorns. Also wir erinnern uns, die Unternehmen, die über 1 Milliarde wert sind. Wo bemerkt, diese Bewertung muss nicht konstant sein. Also es kann auch sein, dass es einige Unternehmen gibt, die jetzt wieder unter diese Grenze fallen. Aber schauen wir uns mal die Verteilung an. Die meisten sitzen tatsächlich in den USA mit derzeit 487 Unicorns. Also die Zahlen sind alle Stand 2021, also letzten Jahres. In China, China ist auf Platz 2 mit 301, Indien mit 54, Vereinigtes Königreich mit 39, Deutschland 26 Unicorns. Das hat sich auch ziemlich zum Positiven entwickelt, weil früher gab es da noch gar nicht so viele. Und in Frankreich 19. Auch wie gesagt, hier nochmal Disclaimer, kommt immer auf die Definition an, wie man das definiert.
Ja, in absoluten Zahlen gibt es laut einer Statistik die meisten Startups in den USA, also nicht nur die meisten Unicorns, sondern logischerweise auch die meisten Startups per se. Und mögliche Gründe dafür sind zum einen natürlich die riesige Größe dieses Landes, aber auch das Risikokapital in den USA lockerer sitzt als in Deutschland zum Beispiel und in Asien genauso.
Es sind natürlich größere Venture-Capital-Firmen, die dort aktiv sind, aber auch in Deutschland haben wir ziemlich gute Venture-Capital-Fonds. Und was man natürlich wissen muss, ist, dass auch, also dass diese Fonds nicht nur rein US-amerikanisches Geld haben, weil die werden ja auch wiederum finanziert von den sogenannten LPs, Limited Partners. Das sind diejenigen, die dann in diese Fonds investieren. Und das können natürlich auch europäische Player sein, die dort rein investieren.
Wenn wir auf die Branchenverteilung schauen, dann ist es so, dass weltweit von den Startups, die als Startups gelistet werden, KI und Big Data den größten Anteil an Venture Capital finanzierten Startups ausmachen. Das heißt, rund ein Viertel. Fintech, Biowissenschaften und Robotics folgen mit je ungefähr 10%.
Ja, kommen wir zu einer besonderen Branche. Also gibt ja verschiedenste Schlagworte im Startup-Bereich. Es gibt ja die Legal Tax, es gibt die Insure Tax, es gibt die Fintechs. Also es ist so alles, was mit Finanztechnologie zu tun hat. Es gibt sehr wahrscheinlich zig Dating-Apps. Das war ja immer so ein bisschen das Klischee vom Berliner Startup, der mit seinem veganen Latte Macchiato in einem Café sitzt und die nächste Dating-App entwickelt. Da gab es immer solche viralen Dinge. Und ja, wir wollten einen kleinen Fokus auf das Thema Fintech machen, weil das natürlich der Bereich ist, in dem wir am meisten unterwegs sind. Oder das ist ja so ein bisschen das Becken, in dem wir mitschwimmen, in Anführungszeichen. Und Fintech steht für Finanztechnologie. Also im Endeffekt geht es nur darum, die Finanzbranche effizienter zu machen, zu digitalisieren. Und ja, die bekanntesten Namen in dem Bereich sind sehr wahrscheinlich N26 als eines der ältesten Fintechs in Deutschland. Trade Republic, Scalable Capital haben wir ja mehrfach schon mal, also ihr wisst sehr wahrscheinlich, was die machen. Im Hintergrund gibt es einen riesen Fintech, die heißt die Solaris Bank, die also quasi Banking as a Service anbietet und so weiter. Also da gibt es jede Menge Unternehmen in dem Bereich.
Ja, Bereiche, in denen die arbeiten, sind also nicht nur Anlagetools, sondern auch das Kreditgeschäft, digitale Zahlungen, Versicherungen. Die Fintech-Branche wächst sehr stark durch Startups und viele haben noch keine oder haben eben keine Bankenlizenz. Das größte Segment sind digitale Zahlungen mit einem erwarteten Volumen von 207,9 Milliarden Euro im Jahr 2022. Der Bereich Fintech ist deshalb etwas kompliziert, weil es natürlich Regulatorien im Bereich Finanzen und Bankwesen gibt in Deutschland. Andererseits gibt es aber auch viel Potenzial. Also wir haben ja auch in einer Folge schon mal darüber gesprochen, dass Deutschland ein wenig hinterher ist, wenn es darum geht, digitale Zahlungsmöglichkeiten zu etablieren. Also wir sind ein Bargeldvolk immer noch und das ändert sich, glaube ich, jetzt etwas schneller, dank der vielen Startups.
Ja, wobei, also das ist der größte Kontrast, den ich in Berlin sehe. Also an so vielen Stellen muss man bar bezahlen, aber die meisten Fintechs sitzen hier. Aber gut, das macht ja auch den Charme aus.
Ja.
Okay, sprechen wir mal über das Thema Finanzierung, weil wir haben jetzt darüber gesprochen, dass Startups meistens Firmen sind, die eine lange Zeit unrentabel sind, die auf der Suche nach ihrem Geschäftsmodell sind. Und irgendwie muss man ja auch Mitarbeiter bezahlen, irgendwie muss man seine Kosten gedeckt kriegen. Und da hat sich das Thema Finanzierung von Startups schon, ja, würde ich mal sagen, in den letzten Jahrzehnten stark professionalisiert. Also es gibt da, jetzt mal einfach da zurück, so ein Schema F, wo du sagst, als erstes machst du A, B, dann C. Und da gibt es auch Akteure, also Investmentfonds, die in gewissen Stadien reingehen. Von daher können wir das ja mal ganz kurz anreißen, ja, wie Startups sich so finanzieren.
Zunächst ein kleiner Überblick für euch. Und zwar fast 75% der deutschen Startups finanzieren sich laut Startup Monitor 2021 zumindest teilweise oder komplett über eigene Ersparnisse. Das heißt, die Gründer und Gründerinnen sind selbst investiert und bringen Risiko mit ein. Dann gibt es nochmal 43,2%, die staatliche Fördermittel erhalten. Also auch diese Möglichkeit gibt es natürlich. Und die anderen drei Möglichkeiten beschreiben wir euch gleich ausführlicher. Und zwar zum einen Geld von Business Angels, Venture Capital, also Wagniskapital, oder Bankdarlehen.
Genau. Die Zahlen summieren sich natürlich auf über 100, weil man kann natürlich verschiedene Finanzierungsquellen haben. Vielleicht als Beispiel für uns, also wir haben ausschließlich die Finanzierungsquelle eigene Ersparnisse, also wir sind mit Eigenkapital gestartet, haben keine staatlichen Förderungen bekommen und ich glaube, der größte Bereich ist dann später das Venture Capital, also Bankdarlehen sind relativ unüblich, es sind ja nur 16%, also die sich mit der Bankdarlehen finanzieren, ist im Startup-Bereich eher unüblicher als jetzt zum Beispiel in etablierten KMUs, die schon jahrzehntelange Cashflows haben. Aber genau, kommen wir mal auf den Zyklus zu sprechen, wie das üblicherweise funktioniert, das mit dem Finanzieren von Startups, da kann man eigentlich zwei große Kategorien zunächst immer unterscheiden. Es gibt das sogenannte Bootstrapping. Bootstrapping bedeutet nichts anderes, dass es Startups sind, die sich aus eigener Kraft finanzieren. Das bedeutet, die Gründer kommen mit ein bisschen Geld, vielleicht von Freunden und Familie oder von eigenem oder mit eigenem Geld und bauen das Geschäft auf, ohne dass da andere Leute frühzeitig mit ans Kapital genommen werden. Genauso haben wir es zum Beispiel gemacht.
Also man schnallt quasi den Gürtel ein bisschen enger.
Ja, beziehungsweise es kommt auch darauf an, was es für Firmen sind. Also unsere Firma in Anführungszeichen ist ja gestartet im Nebenberuf. Das heißt, wir konnten uns ja erstmal einen Cashflow aufbauen, womit wir Geld verdient haben, um damit zu starten. Dann gibt es wiederum Geschäftsmodelle, die eine sehr, sehr lange Vorlaufphase haben. Typischerweise zum Beispiel diese Flugtaxen, Lilium. Da ist ja eine jahrzehntelange, oder für Jahrzehnte vielleicht nicht, also hoffentlich nicht für die, aber eine sehr, sehr lange Entwicklungsphase und es gibt kein einziges Produkt, was schon da ist. Oder wenn du zum Beispiel sagst, ich will jetzt eine neue Software oder eine neue App bauen oder du willst jetzt eine neue Banking-App, da musst du ja erstmal sehr viele Entwickler einstellen, die sehr lange programmieren und bauen. Dann musst du regulatorische Prozesse durchgehen. Ich glaube, Trade Republic hat 3 Jahre lang gearbeitet, bis die überhaupt mal ihr Produkt am Start hatten. Und während der Zeit geht natürlich, tickt die Uhr, also auch im Sinne von Ausgaben. Und deswegen ist die zweite große Säule, Startups, die finanziert sind. Und das läuft dann folgendermaßen ab. Du hast dann Teile deines Eigenkapitals, die du abgibst, über verschiedene Runden. Also die erste Runde ist die sogenannte Seed Round. Da sammelst du zunächst einmal eigenes Geld ein, dann Geld von sogenannten Friends and Family, also Leute in deinem Umfeld.
Also die Seed-Phase hast du ja schon angesprochen, das ist die Frühphase. Davor gibt es noch die Pre-Seed-Phase, also die Ideenphase, in der man erstmal brainstormt, wenn es schon einen Geschäftspartner gibt, zum Beispiel mit dem Geschäftspartner.
Mit eigenem Geld, ja. Der Cappuccino wird dann noch selbst bezahlt.
Oder der Automatenkaffee vielleicht damals noch. Das sind so ungefähr 3 Monate. Natürlich ist das höchst individuell verschieden. Man kann auch 2 Jahre an einer Idee brüten, bis man sie dann endlich mal angeht. Dann gibt es die Seed-Phase, die ungefähr ein halbes Jahr dauert. Und da geht es schon an die Finanzierung, wie du gesagt hast. Also da sammelt man schon vor allem im Umfeld Geld ein. Da wird dann ein Businessplan erstellt, ein Prototyp, Proof of Concept, je nachdem, was die Idee ist, ob es um ein physisches Produkt geht oder ob es um eine Dienstleistung geht. Und da entwickelt man dann auch eine Strategie. Also all die Vorbereitungen, die wir auch in der Folge zur Unternehmensgründung schon durchgesprochen haben. Also natürlich auch Bürokratie, dass man sich da meldet, dass man beim Finanzamt sich anmeldet und so weiter. Das muss man als Startup-Gründer natürlich auch alles durchlaufen.
Genau, da muss man, also am Anfang in der Seed-Phase, da sammelt ihr quasi Geld ein, nur mit PowerPoint-Slides, also wo ihr quasi euer Konzept vorstellt und das ist natürlich die Phase mit dem höchsten Risiko, weil da gibt es noch so viele Ungewägtheiten, die man nicht abschätzen kann, das ist natürlich super riskant. Das heißt, da bekommt ihr einen relativ großen Teil vom Kuchen, wenn ihr dort frühzeitig als Investoren drin seid. Dann geht's in die Early Stage. Das bedeutet, da hast du in der Regel schon mal zumindest einen ersten Prototypen, vielleicht schon erste Kunden, hängt natürlich immer wieder vom Geschäftsprinzip ab. Und da gibt es dann wieder andere Venture Capital Fonds oder vielleicht sind es auch dieselben wie am Anfang, aber es gibt andere Investoren, die sich auf sowas spezialisieren. Und dann wird erneut Geld eingesammelt. Da gibt es dann die sogenannten Series A, B, C und so weiter. Also das ist nichts anderes als jedes Mal eine neue Finanzierungsrunde. Und die laufen eigentlich immer gleich ab. Es werden nochmal schöne PowerPoint-Slides produziert. Man geht verschiedene Investoren abklappern, zeigt denen die Erfolge und sammelt dann neues Kapital ein. Dann werden die Teile vom Eigenkapital, die abgegeben werden, in der Regel kleiner. Also man gibt keine vollen 20% mehr ab und der Preis geht hoch. Also man muss mehr bezahlen, weil das Startup ja schon wertvoller geworden ist. Deswegen, weil es sich schon de-risked hat. Also es ist schon wieder weniger Risiko drin, weil man hat schon die ersten Hürden genommen.
Wir haben ja am Anfang über Finanzlos gesprochen und du hast gesagt, ihr seid als Bootstrapping-Startup gestartet. Gab es einen Einstieg von jemandem von außen?
Nee, also wir sind weiterhin zu 50% Arno, 50% ich. Das war bisher nicht geplant. Wir haben sehr viel Interesse bekundet bekommen von sehr bekannten und sehr bemerkenswerten Personen, die da mitmachen wollten. Aber wir haben bisher noch nicht den Grund gesehen. Also wann würden wir das machen, wenn wir einen großen, wenn wir viel Geld bräuchten, um eine Phase zu überbrücken, wo man eine lange Zeit lang Geld ausgibt, ohne welches einzunehmen. Und diese Projekte gibt es bisher nicht, aber vielleicht gibt es ja irgendwann. Mhm. Vielleicht bauen wir dann irgendwann eine eigene Bank. Nein, Spaß.
Okay.
Kommen wir dann noch auf die letzte Finanzierungsphase zu sprechen. Wenn man solche Venture Capital Fonds mit dabei hat, Venture Capital ist eine Unterkategorie sozusagen von Private Equity Fonds. Und die haben jetzt einen großen Anteil an der Firma, weil die Firma ist gewachsen. Sie haben immer wieder Geld nachgeschossen. Wie gesagt, wir reden jetzt von den 20% Überlebenden. In vielen Fällen werden die Firmen pleite gehen und das Geld ist weg. Aber wir reden jetzt von den Überlebenden. Und dann überlegt man sich, was diese Venture Capital Fonds dann mit ihren Anteilen machen. Und da gibt es verschiedene sogenannte Exit-Optionen. Entweder wird die Firma an die Börse gebracht. Das kann passieren, während die Firma noch profitabel ist. Es gibt aber auch viele unprofitable Firmen, die an die Börse gebracht werden. Dann kann der Fonds seine Anteile verkaufen. Auch die Gründer können ihre Anteile teilweise verkaufen. Wird natürlich nicht gern gesehen, wenn alles verkauft wird, deswegen teilweise. Oder man verkauft an einen strategischen Partner. Das sieht man zum Beispiel viel im Biotechnologiebereich, dass da Biotech-Startups gegründet werden, die was Tolles entwickeln. Und irgendwann kommt dann ein Pharmakonzern und schluckt die, weil sie halt effizienter in einem Großkonzern operieren können. Oder man bringt sie an die Börse per IPO oder es wird an einen anderen Investmentfonds verkauft. Genau, das ist so ein bisschen der Lebenszyklus, wie aus einer kleinen Idee ein börsennotiertes Unternehmen werden kann.
Was natürlich komplizierter ist, als es sich hier bei uns jetzt anhört wahrscheinlich.
Klar, und mit ganz vielen Unwägbarkeiten. Und da gibt es natürlich auch viele sehr, sehr gute Blogs und Medienoutlets, beispielsweise deutsche Startups oder Gründerszene, die ja ausführlich über diese ganze Ökonomie berichten.
Ich fand tatsächlich auch die Gründerplattform ganz gut vom Bundesministerium. Da kriegt man auch viele Vorschläge für Businesspläne und so, weil ich habe auch mal einschreiben müssen.
Genau. Für Förderungen muss man sowas immer machen.
Ja. Und jetzt kommen wir zu unserem Interview. Ich habe mit Jennifer Fahn gesprochen. Sie hat das Startup Passion Fruit gegründet. Was dahinter steckt und wie das Startup sich finanziert, hört ihr jetzt. Hi Jennifer.
Hi Anna, schön, dass ich hier sein darf. Danke.
Du hast mit anderen zusammen das Startup Passion Fruit gegründet. Erzähl mal, was macht ihr?
Passion Fruit ist ein Operating-System, was sowohl Creatorn also Content-Creatorn als auch Medienunternehmen hilft, sowohl zu monetarisieren. Das heißt, wenn du zum Beispiel Sponsoren für deinen Podcast hast oder für dein Newsletter, dass wir dabei helfen, wirklich den ganzen Prozess zu streamline, alles an einem Ort zu managen. Wir kümmern uns um die Abrechnung, dass du auch bezahlt wirst.
Klingt sehr gut. Und wie du sagst, wir sind eigentlich auch Zielgruppe mit unserem Podcast. Deshalb bin ich sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Du hast vorher, habe ich gelesen, auf der Investorenseite gearbeitet, also im Bereich Venture Capital. Warum hast du die Seiten gewechselt?
Mich hat's schon immer eigentlich gekribbelt, und ich glaube, als Venture Capital Investorin, das ist natürlich super spannend, beschäftigst du dich auch mit den neuesten Technologien, Ideen, darfst mit den schlauesten Gründern und Gründerinnen zusammenarbeiten. Am Ende des Tages bist du aber natürlich trotzdem im Beifahrersitz und sitzt nicht quasi auf dem eigentlichen Fahrersitz. Und daher habe ich dann auch irgendwann letztes Jahr dann die Seiten gewechselt, weil ich einfach gemerkt habe, da tut sich gerade eine komplett neue, spannende Zielgruppe auf im Bereich Content Creators als auch Medienunternehmen. Und habe da einfach gesehen, da will ich mitwirken und Probleme einfach für diese neue Generation an Unternehmen, die eigentlich entsteht, bauen und deswegen eigentlich die Seiten gewechselt, genau.
Und in welchem Monat habt ihr letztes Jahr gegründet oder angefangen?
gegründet und angefangen im, quasi so mit der Ideenfindung und Brainstorming im Herbst. Dann im Winter Ende letzten Jahres dann quasi die Finanzierungsrunde aufgenommen und dann mit dem Hiring quasi dann Anfang des Jahres angefangen.
Cool, also ziemlich genau ein Jahr her. In welcher Phase würdest du sagen, in diesem Startup-Stages seid ihr gerade?
Also wir sind auf jeden Fall natürlich Early Stage und haben in der ersten Phase oder Runde quasi eine Pre-Seed-Finanzierung, nennt man das, aufgenommen. Das bedeutet, das ist eigentlich so die allererste Finanzierungsrunde, die du in deinem Startup-Lebenszyklus dann aufnimmst. Das heißt, aktuell sind wir in der Pre-Seed-Phase, genau.
Und wie finanziert ihr euch? Also welche Art von Finanzierung habt ihr bisher eingesammelt und wie viel?
Wir haben dann genau im Dezember Pre-Seed-Finanzierung in Höhe von 3 Millionen aufgenommen. Und das ist eine Mischung eigentlich gewesen, vor allem aus Venture-Capital-Geld von Creandum, genau einer der VC-Funds, die unter anderem investiert haben in Unternehmen wie Spotify. Und dann war uns aber auch nochmal wichtig, dass wir da auch eine diverse Angel-Investoren-Basis auch aufnehmen. Das heißt, wir haben 30% unserer Angel-Investoren sind tatsächlich Creator selbst und der Rest sind dann aber auch Gründer oder andere Startup-Operators, die einfach auch nochmal themenspezifische Kenntnisse haben und auch einbringen, genau.
Bei den ganzen Angel-Investoren, die du genannt hast, liegt die Verbindung nahe. Also die sind ja die Zielgruppe auch und sehen da wahrscheinlich auch großes Potenzial in deiner Idee. Wie ist es bei dem Venture Capital Fonds? Also wie konntet ihr den als Geldgeber überzeugen?
Genau, also letzten Endes ist Fundraising eigentlich auch wie ein Sales-Prozess. Das heißt, wir haben natürlich auch mit unterschiedlichen Investoren oder VC-Investoren gesprochen. Und dabei gehst du halt auf verschiedene Aspekte ein, natürlich der Markt selbst, was sind gerade für Trends in diesem Bereich, die irgendwie den Markt eigentlich erweitern oder vergrößern, was ist eigentlich das Problem in diesem Markt und dann gehst du auf den Wettbewerb ein. Wettbewerb oftmals ist eigentlich auch eine gute Validierung, dass dafür auch Bedarf besteht und dann natürlich auch, warum du als Team oder als Gründerteam in dem Sinne die Richtigen seid, diesen Markt oder dieses Problem anzugehen. Das in allem macht quasi den Pitch. Am Ende des Tages ist es ein offenes Gespräch zwischen Gründer und Investoren und wie man halt auf die Welt blickt. Ja.
Darf ich fragen, wie lange dieser ganze Prozess dauert? Also wenn ihr die erste Kontaktaufnahme habt mit dem Venture Capital Fonds in diesem Fall, bis zur Auszahlung dieses doch sehr hohen Betrags, wie lange dauert das, diese Verhandlungen?
Das ist auch total unterschiedlich. Also bei uns ging es relativ schnell vom ersten Kontakt bis zum Termsheet. Ein Termsheet ist quasi etwas, was die Rahmenbedingungen so ein bisschen festlegt. Also quasi die Investitionssumme und Bewertungen und die Rahmenbedingungen. Das ist schon mal der wichtigste Meilenstein. Und dann von dort aus geht's dann nochmal wirklich ins Rechtliche. Also da gehst du dann quasi mit deinem Anwalt durch die Dokumente durch, musst dann zum Notar und dann, bis das Geld dann da ist, dann dauert es schon nochmal auch teilweise ein paar Wochen bis zu tatsächlich auch einem Monat oder länger. Gerade in Deutschland ist das etwas alles immer sehr genau, aber auch komplex in dem Sinne, ja.
Okay, und das wird dann komplett aufs Geschäftskonto überwiesen oder bekommt ihr da Tranchen?
Ja. Okay. Nee, das wird dann komplett auf das Konto überwiesen, ja.
Mit eurer Geschäftsidee scheint ihr ja schon gute Gelder eingesammelt zu haben. In wie vielen Jahren plant ihr denn, profitabel zu sein?
Ich glaube, Profitabilität ist auf jeden Fall auch in Anbetracht der aktuellen Marktbedingungen auch wieder einer der wichtigeren Faktoren geworden. Ich glaube, aktuell ist bei uns eher das Ziel, Product Market Fit zu finden. Das bedeutet natürlich, irgendwie ein Produkt zu bauen, Nutzer zu finden, die das nutzen und natürlich dann auch dafür zahlen und erste Umsätze zu generieren. Und eine genaue Zahl kann man, glaube ich, nicht dahinter setzen. Aber ich glaube, grundsätzlich ist es natürlich für uns wichtig, da auf jeden Fall in das Wachstum zu investieren. Das heißt, wenn wir da sehen natürlich, dass wir da gute, positive Signale bekommen, dass wir dann hoffentlich in den nächsten Jahren dann auch profitabel werden. Aber das Modell von Venture Capital ist nicht unbedingt darauf ausgerichtet, dass man direkt zum Beispiel im ersten Jahr profitabel sein muss.
Mhm. Ist das eigentlich an irgendwelche Bedingungen geknüpft, das Kapital, das ihr eingesammelt habt?
Also es ist keine Bedingung, sondern eher die Erwartung, dass man da natürlich das nächste große Unicorn baut und in dem Sinne natürlich dann auch die Renditeerwartung, die da so ein Venture Capital Fund hat, in der Hoffnung dann den auch zurückbringt. Aber es gibt in dem Sinne keine Bedingungen, die dann irgendwie Konsequenzen haben, wenn wir jetzt nicht das nächste Unicorn bauen. Das heißt, die Erwartungen sind natürlich da und das ist auch, warum wir Venture Capital auch aufgenommen haben. Aber es gibt keine quartalsweise oder jährlichen, in dem Sinne, KPIs von den Investoren, sondern die werden von uns aktuell selbst gesetzt und natürlich abgestimmt mit den Investoren, ja.
Mhm. Und es gibt wahrscheinlich eine Beteiligung von Investorenseite, oder?
Genau, ja. Der ganze Sinn und Zweck von dem Investment ist da natürlich, gegen Anteile quasi da in Passion Food zu investieren, ja.
Darf ich fragen, wie viel Anteil ihr rausgegeben habt?
Da können wir leider nicht darüber öffentlich sprechen.
Kein Problem. Letzte zwei Fragen. Was sollte ich unbedingt wissen, bevor ich selbst ein Startup gründe?
Ich glaube, ehrlicherweise tut es manchmal ganz, glaube ich, den Unternehmern gut, dass sie gar nicht so viel, dass sie nicht wissen, was alles an Challenges eigentlich auf einen zukommen kann. Ich glaube, so ein bisschen Optimismus und Naivität ist wahrscheinlich auch gut, weil sonst, wenn man sich dessen bewusst ist, würde man vielleicht nie diese Reise antreten. Deswegen ist es eigentlich, glaube ich, ganz gut, nicht komplett blind natürlich reinzugehen. Also du musst dir schon über die Verantwortung, die Unsicherheit, den Druck, dann natürlich auch ein realistisches Bild dir klar machen. Aber ich glaube, das Schöne, aber auch das Schwierige an der ganzen Unternehmerreise ist halt, dass man Sachen nicht unbedingt schon vorher wissen kann, was da alles auf einen zukommt.
Das ist schön zusammengefasst, dieses Gefühlschaos, das wahrscheinlich da mit einhergeht. Was ist dein Tipp für Zuhörerinnen und Zuhörer, die in Startups investieren wollen?
Ja, also ich glaube, das eine ist auf jeden Fall natürlich in anderen Bereichen, also nicht nur Startups selbst, das Portfolio natürlich zu diversifizieren und nicht alles natürlich in einen Korb zu stecken. Das zweite ist, dass natürlich Startups, das muss man sich schon dessen bewusst sein, einfach die risikobehaftetste Anlageklasse ist. Das heißt, du musst auch davon ausgehen können, dass du auch einfach wirklich zero zurückbekommst. Und das dritte, und ich glaube, das ist aber das Schöne daran, ist, dass du tatsächlich dich oftmals sehr, sehr eng mit dem Startup oder mit dem Team identifizieren kannst und da natürlich auch oftmals dann wirklich in eine Mission eigentlich investierst und da auch viel näher dran sein kannst. Und ich glaube, da auch einfach mit offenen Augen zu schauen, was sind Themen, die dich A, entweder interessieren oder B, wo du Expertise drin hast oder C, vielleicht auch sogar gar nicht und relativ dann hands-off bist, sich der einfach Anlagestrategie oder Investmentstrategie bewusst zu werden. Das ist natürlich wichtig vorab. Genau, also ich glaube, das sind so die drei Sachen, die ich mitgeben würde.
Also für alle künftigen Business Angels interessant, sich das zu merken. Kommen wir dazu, wie du als Anleger oder Anlegerin in Startups investieren kannst. Der tolle Begriff Business Angel haben wir schon mal erwähnt. Und zwar sind das in der Regel erfahrene Unternehmer oder die sowohl finanziell als auch mit Know-how unterstützen. Die übliche Investitionssumme geht bei, sagen wir mal, 10.000 los bis 100.000 nach oben offen. Der Vorteil für Startup-Gründer ist, dass durch einen Business Angel eben auch Know-how und so eine Art Mentorship ins Unternehmen kommt. In manchen Fällen wird dann aber auch eine Mitspracherecht vereinbart mit den Gründern. Also das ist eine eher persönliche Art der Finanzierung mit persönlicher Beziehung. Thomas, du bist auch Business Angel, habe ich gehört.
Ja, das ist jetzt quasi ein großer Reveal auf diesem Podcast, weil ich darüber noch gar nicht gesprochen habe. Aber ich habe auch selbst mit wenig Geld in zwei Startups investiert, weil ich da potenziell hilfreich sein kann, vielleicht bei der Entwicklung. Allerdings habe ich da null Mitspracherecht, weil der Prozentsatz natürlich von dem Unternehmen, was du bekommst, super gering ist. Also es ist jetzt nicht wie bei der Höhle der Löwen, wo man da 20% bekommen kann, also absurd hohe Beteiligung, sondern ich bin da aktiv bei zwei Startups und gucke mir gerade hat ein drittes an, im Femtech-Bereich übrigens.
Mhm. Und in welchem Zyklus bist du eingestiegen?
Ganz früh, also Seed, also dann, wenn die ersten VC-Fonds reingegangen sind, ja. Also hohe Verlustchance des Kapitals, sollte man wirklich nur mit Spielgeld in Anführungszeichen machen.
80% scheitern.
Mhm. Ja, danke, das ist nochmal.
Dann das Crowd-Investing, das ja ein bisschen ja, für die Allgemeinheit leichter zu erzielen ist.
Es gibt ja verschiedene Formen von Crowdfinanzierung, also Crowd-Investing, Crowd-Lending. Haben wir schon mal was Ausführliches dazu geschrieben. Ich wäre da sehr, sehr vorsichtig, sowas zu machen. Wie funktioniert das? Unternehmen geben einen gewissen Teil ihres Kapitals auf so eine Plattform und ihr könnt dann dort investieren. In der Regel ist das aber keine echtes Equity, also ihr habt keinen echten Anteil am Unternehmen, sondern es sind meistens solche Mischformen, wie zum Beispiel Genussscheine. Das sind zum Beispiel das war zum Beispiel bei der Tomorrow Bank der Fall gewesen. Und ich sehe bei diesem Crowd-Investing, da hat natürlich den Vorteil, dass dort Privatinvestoren mit rein können und mit wenig Kapital, beispielsweise 250 Euro an einem Startup, sich beteiligen können. Der große Nachteil, den ich aber sehe, weswegen ich das nicht machen würde, Crowd-Investing, ist, dass du ein adverses Selektionsproblem hast. Angenommen, du bist Unternehmer, willst jetzt starten, also mit deinem Unternehmen starten, dann möchtest du ja die möglichst erfahrensten Finanzierer und Venture Capital Firmen an deiner Seite haben, ja, die auch schon Investments vielleicht in deinem Bereich haben, so dass du maximal vom Know-how profitieren kannst. Und beim Crowdinvesting ist das ja nicht so. Da geht es ja in Anführungszeichen nur um das Geld. Das bedeutet, beim Crowdinvesting wirst du vor allem die Firmen finden, die keine gute Venture Capital Finanzierung gefunden haben. Und deswegen ist es eine adverse Selektion. Das heißt, du hast hier, um es mal ganz platt zu sprechen, mehr qualitativ minderwertige Startups und Ideen als in Portfolios von Venture Capital Firmen. Von daher wäre ich da sehr, sehr vorsichtig. Und man kann nicht die Returns von Venture Capital Firmen nehmen und copy-pasten und sagen, das werde ich jetzt mit meinem Crowd-Investing machen. Das vielleicht nochmal als ganz wichtige Anmerkung. Dann gibt es das Ganze noch als Crowd-Lending, vielleicht ganz kurz. Lending ist, wenn es nicht um Eigenkapital geht, sondern ihr leiht dort Geld und bekommt dafür einen Zinssatz. Ja, ist auch eine interessante Alternative. Allerdings wäre ich auch da vorsichtig, ob die Zinsen marktgerecht sind. Ich vermute mal, wenn Banken gleiche Projekte finanzieren würden, würden sie viel höhere Zinssätze verlangen.
Stichwort P2P.
P2P-Kredite, genau, und auch andere Konstrukte.
Dann gibt es noch die Venture Capital Fonds, also Wagniskapital oder Risikokapitalfonds. Das ist eine Unterform von Private Equity, also privatem Beteiligungskapital. Die spezialisieren sich auf die Beteiligung an Startup. Je nach Fonds haben die sich dann meist auch auf eine Phase spezialisiert, also zum Beispiel auf die Seed Phase oder auf die Later Stage und auf bestimmte Branchen, damit du als Anleger auch einen Überblick hast, worin du da investierst. Denn in der Regel ist die Mindestinvestitionssumme oft 5.000 Euro oder sogar mehr. Das heißt, das ist nicht mehr ganz so allgemein zugänglich. Und hier gibt es oft hohe Gebühren, also teilweise über 10%. Denn Venture Capital Fonds sind aktiv gemanagte Fonds. Das heißt, es gibt einen Ausgabeaufschlag und ihr müsst eben auch die Menschen bezahlen, die das für euch managen.
Ja, kommt immer darauf an, um welche Fonds es sich handelt. Also die meisten sind gar nicht zugänglich. Die meisten Private Equity Fonds im Allgemeinen sind nur für professionelle oder sogenannte semi-professionelle Anleger zugänglich. Und es gibt jetzt mehr und mehr Konstrukte, wie du sagtest, wo man rein kann, also auch mit sehr kleinen Einstiegsgrößen, also jetzt im Vergleich von 5.000 Euro. Üblicherweise musst du aber mehrere hunderttausend Euro mitbringen, um in solche Fonds einsteigen zu können.
Fassen wir nochmal zusammen. Was sind die Vor- und Nachteile, in Startup zu investieren?
Genau, also die Vorteile sind zunächst einmal, dass du da eine mögliche potenzielle Rendite hast. Gerade wenn du im privaten Umfeld investierst, hast du aber auch eine sogenannte, also eine emotionale Rendite, würde ich jetzt mal behaupten, dass du quasi Themen unterstützt und ja einfach dein Know-how mit einfließen lässt. Und du kannst natürlich spannende Projekte unterstützen. Ja. Über das Crowdinvesting ist der Einstieg zunächst einmal relativ einfach. Als Nachteile würde ich auf jeden Fall aufzählen, die 80%, von denen wir schon gesprochen haben. Das heißt, man muss davon ausgehen, dass ein Großteil der Investments rein statistisch pleite gehen wird. Und dass du die Problematik von einer adversen Selektion hast. Das bedeutet, dass du quasi eher an die schlechteren Startups rankommst. Also gerade wenn du über solche Crowdfunding-Dinge rangehst. Das sollte man nicht vergessen. Und das macht Startup-Investment für mich auch ehrlich gesagt für eine breite Masse eher unattraktiv aus reinem Risikorennen-Blickwinkel. Und das sollte man wirklich nur mit einem sehr, sehr, sehr kleinen Teil seines Vermögens machen. Außer ihr seid wirklich Experten. Und da könnt ihr dann sehr, sehr wertvollen Beitrag leisten, dass die Firma erfolgreich wird. Und dann kann es sich natürlich lohnen, dort sich unternehmerisch zu beteiligen.
Ich finde, Startups sind mehr als nur renditegetriebene Unternehmen, sondern es geht da wirklich um Ideen, darum, was zu verändern. Und wir hoffen, wir haben euch einen guten Einblick darin gegeben, wie der Aufbau eines solchen Startups abläuft und wie viele es davon eigentlich in Deutschland gibt.
Genau, ihr findet die Quellen in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen und du hast was dazugelernt. Wenn ja, dann erzähl doch gerne auch deinen Freunden und Bekannten vom Finanzfluss Podcast, die sich für das Thema finanzielle Bildung interessieren oder interessieren sollten. Wenn du uns auf iTunes zuhörst, dann lass uns gerne eine positive Bewertung da. Das sorgt dafür, dass wir noch besser auffindbar werden. Alle wichtigen Links und Verweise findest du wie immer in den Shownotes zu diesem Podcast. Auf unserer Homepage findest du außerdem eine ausführliche Beschreibung zu jeder Folge. Du findest sie unter finanzfluss.de/podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.